Wir als Menschen, wir leben unseren Lebensstil und unsere Gewohnheiten in dieser Welt, in unserem Alltag. Wenn ich daran denke, der eine wächst vielleicht einem christlichen Elternhaus auf, ist gewohnt, von Baby auf in die Gemeinde getragen zu werden, von Kind auf in der Kinderkirche zu sein. Dann gibt es andere, die sind in einem nichtchristlichen, einem gottlosen Elternhaus aufgewachsen, obwohl man bei uns, meine Mutter war ja und ist ja jetzt auch gläubig, mein Vater war es nicht, also es war, bei uns war es ein sehr gottloses Haus dann auch. Das hat aber meine Mutter sich selber damals eingebrockt, indem sie Gottes Wort, den Rat nicht angenommen hat. Sie hat sich ganz einfach mit einem nichtgläubigen Mann verheiratet und das hat ihr ganzes Leben, hat es ihr Katastrophen, Schmerz, Leid, Gewalttat und so weiter eingebracht, bis meine Eltern sich dann scheiden ließen und mein Vater sich eine junge Frau genommen hat. So, das sind Dinge, die du anschaust, von klein auf, von Kind auf, Dinge, die passieren. Das ist so gewissermaßen das Leben, das man lebt. Da ist man, du kennst nichts anderes. Wenn du so aufwächst, dann wächst du in so etwas auf. Und man weiß, okay, ich gehöre irgendwie, gehöre ich halt in dieses System, dieses Weltsystem, das sind seine Abläufe. Aber neulich hat irgendjemand hier im Gottesdienst was gesagt, ich meine, er war der Seraphim, schon ein paar Wochen her, vielleicht sogar schon zwei Monate, anderthalb. Irgendwas hat er in einer Predigt bemerkt. Dann habe ich gesagt, ja, sage ich, genau das ist der Punkt. Dann kam der Tag, wo wir uns bekehrt haben. Wir waren vielleicht angesehen, wir hatten unseren Freundeskreis, unsere Clique. Bevor ich gläubig wurde, hatte ich meine Clique, mit der man sich jede Woche regelmäßig traf. Und ja, sie haben gekifft wie die Weltmeister. Ich gesoffen haben wir wie die Weltmeister. Gekifft habe ich Gott sei Dank nicht. Also irgendwie habe ich mir gesagt, nee, das will ich nicht. Ich habe dann immer nur getan, als ob. Und dann, auch wenn dann der Joint rumgereicht wurde, und dann habe ich nur gesehen, die anderen haben dann gesagt, oh, ja, dann habe ich dann auch, oh, naja, ist klar, aber bei mir war halt nichts. Ne? Aber außer das, oh, das war gleich, okay. So, man hat sein Umfeld. Aber dann, ja, oder auch man war befreundet. Aber dann hast du dich bekehrt, ich habe mich bekehrt. Und ich habe gedacht vor ein paar Wochen, dann bekehrst du dich und plötzlich bist du Ausländer. Ja. Du bekehrst dich und plötzlich bist du Ausländer. Wir alle, die wir an Jesus glauben, sind auf dieser Welt Ausländer. Sag mal deinem Nachbarn, hey du Ausländer, schön neben dir zu sitzen. Bis zu unserer Bekehrung gehörten wir zu diesem Weltsystem. Und die Bibel sagt ganz klar, Satan ist der Gott dieser Welt. Jesus nannte ihn den Fürsten dieser Welt. Und Satan, er beherrscht die Menschen und er beherrscht auch dieses Weltsystem. Aber durch das Opfer Jesu kann jeder aus diesem Weltsystem aussteigen. Manchmal haben Leute so komische Vorstellungen, gerade wenn wir in Bezug auf Israel, das Volk Gottes, denken. Also es gibt Leute, die glauben oder Christen, die glauben, nur weil die Juden das Volk Gottes sind, kommen sie alle in den Himmel. Das ist natürlich nicht so. Und nur weil sie Juden sind, sind sie auch nicht automatisch Kinder Gottes. Sie sind keine Kinder Gottes, sondern erst durch die Bekehrung. Der Herr Jesus, als er in einem Streitgespräch war mit Jungen, also er, mit Juden, er hat ja nicht gestritten, aber sie versucht mit ihm zu streiten. Und sie haben ihm so gesagt nach dem Motto, ich weiß gar nicht, was du willst. Abraham ist unser Vater, wir gehören zu Gott. Dann sagt Jesus, das stimmt nicht. Er sagt, wenn ihr Abrahams Söhne wärt, dann würdet ihr auch das leben, was Abraham gelebt habt. Aber euer Lebensstil verrät, dass ihr es in echt nicht seid. Und dann sagt Jesus etwas zu diesen Juden, euer Vater ist der Teufel. Das gab Aufregung. Jesus sagt ganz einfach, euer Vater ist der Teufel. So, damit macht Jesus klar, jeder, der nicht zu ihm gehört, der hat auch einen Vater, nur das ist Vater Teufel. Paulus sagte auch etwas dazu. Er sagt, ich habe gewünscht, anstelle meines Volkes verbannt zu werden von Jesus. Also Paulus hat sich angeboten, sagt, man kann mich in die Hölle schicken, wenn dafür alle Juden gerettet werden. Aber er sagt, er schreibt ja selber, der Paulus, das geht ja aber gar nicht, weil jeder muss eine eigene Entscheidung treffen. So, das zeigt also auch, dass da sie nicht einfach automatisch, weil sie Juden sind, in den Himmel kommen, sondern auch nur, die sich zu Gott wenden. Ich meine, schauen wir, was Jesus sagt. Weh dir Kapernaum und so weiter. Er sagt, Sodom und Gomorra, das muss man überlegen, außer Sodom und Gomorra wird es im Tag des Gerichts gehen, erträglicher als dir, Bevölkerung von Kapernaum. Krass, oder? Sodom und Gomorra wird es erträglicher gehen. Eure Strafe wird höher sein als die von Sodom und Gomorra. Er ist also schon voll krass. So, aber zurück zu dem. Bekehrt und plötzlich bist du Ausländer. Auf einmal sind wir nicht mehr angekommen. Ich weiß dann noch, als ich zu meinen Freunden dann kam, zu der Clique, und dann habe ich natürlich jedes Mal von Jesus erzählt. Habe ihm gesagt, wie gut das Leben jetzt mit ihm ist und wie froh ich bin, diesem Jesus anzugehören. Das haben sie sich dann ja auch ein Weilchen angehört. Mehr stumm, mehr still. Aber hinterher weiß ich, sie haben sich manchmal sicherlich geärgert. Bis dann eines Tages einer dann sagte, also hör mal zu, Herbert, wir haben gesprochen. Du kannst zu uns kommen, in unsere Clique, aber bitte nicht mehr mit Jesus. Also dann musst du deinen Mund halten über deinen Jesus. Da habe ich gesagt, das kann ich nicht. Ja, dann wollen wir mit dir nichts mehr zu tun haben. Versteh mal, ich habe nicht mehr gehäufelte Joints geraucht. Ich habe nicht mehr gesoffen. Ich habe nicht mehr rumgehurt. Ich habe das alles nicht. Ich lebte auf einmal einen anderen Lebensstil. Und die Leute sagten, mit so einem wollen wir nichts zu tun haben. Auf einmal war ich ein Fremder für sie. Ich passte nicht mehr zu ihnen. Und das ist ja, was der Herr im Kolosserbrief auch sagt, in Kolosser 1, Vers 12 bis 14, dass wir dem Vater Dank sagen, der euch fähig oder tauglich gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Und dann heißt es eher, Vers 13, er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich, also in die Königherrschaft, in das Königreich seines Sohnes, das Reich der Liebe. Also das ist, in ihm haben wir die Erlösung. Wir haben die Erlösung und wir haben die Vergebung der Sünden, die wir zu Christus gehören. Und Paulus sagt, er hat uns errettet. Ich habe das vor ein paar Jahren euch schon mal erklärt, diesen Kolosserstelle. Er hat uns versetzt in das Königreich seines Sohnes. Dieses Versetzt, das klingt so soft, so Nom Hum, Scotty Beam. So. Aber es ist, was dort steht, ist, er hat uns geschnappt, gewaltsam gepackt, buchstäblich, hat uns rausgerissen und sagt, so, und jetzt bist du hier. Also da steht, das ist dasselbe Wort, wie wenn plötzlich jemand weggerafft wird. Er hat uns rausgerafft. An dem Tag, als wir sagten, Jesus, komm in mein Leben, sei du mein Herr, da hat Gott gesagt, auf diese Worte habe ich gewartet. Da hat er uns geschnappt, sagt so, nichts mehr, bevor was anderes kommt, bevor er belogen, betrogen wird, was auch immer, schnappen und rüber. Und dann hat er uns in das Reich seines Sohnes hineingesetzt. Seitdem gehören wir in dieses Reich, wenn wir in diesem Reich bleiben. Aber wenn wir Jesus-Nachfolger sind, dann gehören wir nicht mehr zu diesem Weltsystem. In Johannes 17, da ist ja dieses sogenannte hohe priesterliche Gebet von Jesus, das Gebet da, wo Jesus also ausführlich mit seinem Vater spricht. Es fängt damit an, dass er sagt, dass ja sein Dienst jetzt beendet ist, dass er jetzt zurück nach Hause kommen wird. Golgatha steht ihm bevor, Kreuzigung. Und er sagt, und dann Vater, dann kleidest du mich wieder mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe der Welt grundgelegt war. Also als Jesus auf die Erde kam, legte er seine Königsherrschaft, seine Würde, seine Krone, alles ab und wurde Mensch wie wir. Und dann sagt er in Vers 13, Johannes 17, Vater, jetzt aber komme ich zu dir. Und dieses rede ich in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Also was ich jetzt sage ist, dass sie sich freuen. Die Worte, die ich sage, sollen bei ihnen Freude auslösen. Die sollen bei ihnen, ja, Freude auslösen. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst. Naja, was ist denn das jetzt für eine Freude? Ich habe ihnen dein Wort gegeben, die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Also er sagt, Jesus sagt, ich bin nicht von dieser Welt. Deshalb ecke ich auch dauernd an. Deshalb stoßen sich Leute an dem, was ich sage, was ich tue, an meinem Lebensstil, an meinem Nachfolge Jesu, Gott nach, meinem Vater nach. Ich tue nur, was ich den Vater tun sehe und was ich ihn reden höre, das rede ich. Und er sagt, so wie ich nicht zu diesem Weltsystem gehöre, ich bin hier nur eine Weile, ihr seid, die ihr mir nachfolgt, ihr seid auch nicht mehr diesem Weltsystem zugehörig. Er sagt, ich bitte nicht, Vater, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, so wie ich nicht von der Welt bin. Vers 16. Sie sind nicht von der Welt. Also Jesus, jetzt schau dir das doch mal an. Die sind doch immer noch in Israel mit beiden Füßen auf dem Boden und laufen dort durch den Staub, durch die staubigen Straßen in Israel. Sie sind doch in dieser Welt. Ja, das ist, was der Apostel Paulus an anderer Stelle sagt. Ihr seid in dieser Welt, aber ihr gehört nicht mehr zu dieser Welt. Wir sind in dieser Welt Fremde. Sie sind nicht von der Welt, so wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich sie in die Welt gesandt und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch Wahrheit. Gott oder Jesus sagt, Vater, also von sich aus sagte Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und Jesus sagt, die, die jetzt zu mir gehören, gehören jetzt nicht mehr zu diesem Weltsystem. Und ich möchte, dass sie geheiligt, heiligt heißt abgesondert sein. Ich möchte jetzt, dass sie abgesonderte Leute sind, die die Wahrheiten Gottes leben. Sie sollen geheiligt sein in Wahrheit. Geheiligt, wie gesagt, heilig heißt dem Herrn. Also diese Bibel, die gehört nicht dir, die gehört mir. Sie ist heilig dem Herbert, abgesondert für mich, mein Eigentum. So, sie ist meins. So, das ist zu einem besonderen Zweck, nämlich damit Herbert sie hat für seine Erbauung, für Vorbereitung und. So, aber, und er sagt, Vater, diese, die du mir gehört, die zu mir gehören, die sollen jetzt ein anderes Leben, ein abgesondertes Leben führen als die übrige Welt. Sie sollen nämlich jetzt geheiligt werden durch die Wahrheit. In ihrem Leben soll dieselbe Wahrheit, die ich bin und die ich lebe, diese Wahrheit sollen sie leben und die soll Ausdruck, Ausstrahlung ihres Lebens sein. Du hast dich also bekehrt. Ich kam auch darauf, habe auch daran gedacht, dass wir manches Mal so ein bisschen so diese Jammerstellung haben. Gestern sprach mich jemand an und eine gläubige Person und sagte, Herbert, wir waren auf der Straße, ich war gerade an meinem Auto, was am Einladen. Und die Person sagt, kannst du mit mir beten? Weil weißt du, Herbert, es ist alles nur schlimm, und ich werde nur bedrängt und ich habe nur Anfechtungen. Ja, ich sage, welche Art Anfechtungen hast du dann? Ja, ich habe halt Anfechtungen in allem. Ja, okay, sage ich. Ich bin nur einfach an allem immer wieder nur schlimm dran. Ich werde so versucht, seit ich gläubig bin. Ja, sage ich mal so, bevor wir gläubig waren, mussten wir ja nicht versucht werden. Wir lebten ja das, was dem Teufel gefällt. Wir lebten das, was ihm gefällt. Da brauchen wir keine Versuchung. So, ich habe ihm gesagt, du richtest deinen Blick auf das Verkehrte. Du betrachtest den ganzen Tag deine Versuchungen und deine Anfechtungen. Und Gott sagt uns im Hebräerbrief, dass du genau das, was anders tun sollst. Du sollst diesen Anfechtungen den Rücken kehren und sagen, ich betrachte Jesus. Lasst uns Jesus betrachten. Schaut weg auf Jesus. Lasst uns die leicht umstrickende Sünde, das heißt, dass Sünde in unserem Umfeld, Versuchung zur Sünde in unserem Umfeld, und der Hebräerbrief sagt, das will uns immer umgarnen, das will uns immer irgendwie gefangen nehmen, sodass wir zu Fall kommen, wie eine Falle, und wir sollen zu Fall kommen. Und wir sind dann fixiert, hoffentlich falle ich nicht, hoffentlich passiert es nicht, wieso habe ich jetzt diese Versuchung? Also wir befassen uns immer mit dem Misszustand. Und der Hebräerbrief sagt, also Betrachte doch nicht immer diese dich umstrickende Sünde und deine Versuchungen, sondern schau weg auf Jesus. Betrachte Jesus. Und das ist ja das enorm Starke. Wir sind ja in einer so wunderbaren, herrlichen Position. Jetzt wohnt nämlich Christus in uns. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Davor, als wir noch zu diesem Weltsystem gehörten, da hatten wir keinen großen Tröster. Es gab vielleicht mal Leute, die uns getröstet haben, die uns auf die Schulter geklopft haben, gesagt, na Junge, es wird schon wieder. Oder wie auch immer das gewesen sein mag. Aber zumindest der alte Vater, unser alter Vater, der Teufel, der hat dich im Leben nie getröstet. Sondern er tritt auf dich herum. Wie vor einiger Zeit, wie man sagte, Herbert, ich lieg am Boden. Mir geht es so schlimm. Ich komme mir vor, als wenn ich sterbe. Warum hört er denn jetzt nicht auf mir rumzutrampeln? Ja, ich sage, weil du noch nicht tot bist, der will dich erledigen. Und solange du nicht tot bist, wird er nicht aufhören. Ja, aber das ist doch voll mies. Dann sage ich, hat er je versprochen, freundlich zu sein? Jesus hat gesagt, er ist ein Mörder. Also wo immer er kann, wird er versuchen, uns das Leben schwer zu machen. Als wir ohne Jesus waren, hat er gesagt, der gehört sowieso mir. Lass ihn doch laufen, wie er will. Du konntest lieb sein, du konntest sozial engagiert sein, du konntest dein Haus verkaufen und deine Arme verschränken, dann bekommst du einen guten Namen, umso selbstgerechter wirst du vielleicht noch. Alles. Aber jetzt kommst du zu Jesus und seit deiner Bekehrung ist er dein Feind geworden. Er hasst dich. Er mag dich nicht. Und er wird alles versuchen, andere Leute aufzuwiegeln, dich auch zu hassen. Aber das ist normal. Wir sollten diesen Umstand nicht betrauern oder sagen, oh, wir armen. Ich weiß, damals, als ich Mai 1970, als ich aus Paraguay hier dann herkam, damals gab es gerade eine neue Polka, so heißen bei uns diese Schlager in Paraguay. Und wir haben gefeiert, meine Freunde und ich, wir haben den ganzen Tag gefeiert. Irgendwie, ja, wir waren halt Rumtreiber. Wir haben den ganzen Tag gesoffen, den ganzen Tag rumgetanzt und den ganzen Tag gefeiert und einfach mit unseren Waffen durch die Gegend geschossen und die Leute erschreckt. Und dann gab es dann noch ein Lied, das hieß Ai Shedjaranga Koshe. Ach, ich Armer, heißt das Lied. Und so. Und dieser Liedsänger, der hat das dann gesungen, so richtig Polka-mäßig und der Paraguayer. Ui, 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 da wird noch richtig so, auch teilweise wie die Mexikaner, da kommt noch Gejaule mit rein, so ein Geheule. Und dann so am Schluss, wie es ihm ergangen ist und was das Leben ihm mitspielt, übel mitspielt. Und die Geliebte, die ist auch nicht, wie sie sein sollte, die hat sich einen anderen ausgesucht. Das war immer nach der Schluss jeder Strophe dieses oh, so richtig Geheule, so. Und manchmal ist das so, wenn ich manchmal das Christenleben beobachte, die sitzen da, oh, ich Armer, oh, ich bin jahrelang. Hey, du bist kein Armer mehr. Du bist reich gemacht in Christus. Und in dir wohnt der Christus, der Sieger. Er ist der Sieger. Und was du noch hast, das war ja meine starke Erfahrung, als ich Jesus aufnahm, endlich kam Frieden in mein Leben. Und du hast jetzt Frieden. Du hattest vorher keinen Frieden. Das war ein zeitweiliger Frieden. Aber durch Jesus haben wir jetzt dauerhaften Frieden in uns. Da ist etwas passiert. Durch Jesus haben wir jemand in uns wohnen. Wir haben das erst in einem Lied sehr schön gesungen. Er wohnt in uns und er verwandelt uns. Er verändert uns. Wir versuchen manches Mal um uns herum zu basteln und irgendwie aus uns bessere Leute zu machen. Jesus sagt, vergiss es, du schaffst es nicht, du hast es früher nicht geschafft. Wieso solltest du es jetzt schaffen? Darf ich bitte das bei dir tun und darf ich dich verwandeln? Darf ich diesen Prozess in dir machen? So, also wir sind, als wir uns bekehrt haben, da hast du das bisherige Land oder das bisherige Land ist dir jetzt ein fremdes Land. Du bist jetzt ein Fremder. Du lebst aber auch nicht mehr nach den Regeln dieses fremden Landes. Das Land oder dieses Weltsystem nach den Regeln, dein Lebensstil, den du gelebt hast, als du ungläubig warst, das ist jetzt nicht mehr dein Lebensstil. Früher hast du gelogen, heute sprichst du die Wahrheit. Früher hast du gestohlen, heute bist du mildtätig und tust Gutes. Und so weiter. Früher hast du besoffen in den Ecken rumgehangen, und heute bist du nüchtern, höchstens vielleicht mal trunken im Geist. Manchen von euch wünsche ich das mal so richtig. dass der Heilige Geist so über dich kommt, dass du gar nicht mehr bestimmen kannst, was du machen kannst. Und dann, wenn ich, das will ich sehen und ich bete, dass Gott euch so erwischt. Und dann werde ich zugucken und dann werde ich meine Riesenfreude daran haben, wie er dich erwischt. Und ich habe das gesehen, weißt, einer meiner Kollegen, der war so ein, ich war ja früher auch ein bisschen steif, aber der war so ein, das war so ein Steifer, auch vor seiner Gemeinde, immer so ein bisschen so steif. Und dann waren wir in einem Gottesdienst und auf einmal war die Gegenwart des Heiligen Geistes so stark und sie kam über meinen stocksteifen Kollegen. Und dieser Stock, der Heilige Geist kam auf ihn, ein Großteil seiner Gemeinde war auch in diesem Gottesdienst. Und jetzt kam der Heilige Geist auf ihn und er war auf dem Boden und er lachte und lachte und dann fing er sich an, durch den ganzen Gottesdienstraum zu kugeln. Und die Gemeinde hat gesagt, das ist unser Pastor. Die Gemeinde, die standen auf, haben gesagt, was macht er da nun? Und es hat mich so erfreut, dass dieser steife Mann auf einmal durch den Saal wirbelte. Das fand ich richtig gut. Von dem Tag an wurde er locker. Also du siehst, wenn der Heilige Geist mal die Muskulatur ein bisschen durchschüttelt oder knetet, dann kann das schon mal ganz gut sein. So, erst bis heute. Das ist jetzt schon 15 Jahre her. Aber wenn du ihn heute anschaust, er profitiert heute noch und ist seitdem ein lockerer Mensch geworden, der Religiosität auch verlassen hat. So, wir sind immer noch in derselben Firma, wir wohnen immer noch in derselben Straße. Und trotzdem sind wir jetzt dort Ausländer. Du hast vielleicht ein Haus gekauft oder eine Wohnung gekauft oder gemietet. Du sagst, da wo ich wohne, das gehört mir. Ja, jetzt für die irdische Zeit hast du es erworben, aber eigentlich bist du nur ein Verwalter Gottes. Gott hat dir erlaubt, dieses Haus zu kaufen und in diesem Haus zu wohnen. Es ist seine Gnade, dass du diese Dinge hast. Aber in Wirklichkeit gehört dieses Haus in dieses fremde Weltsystem. Und du wohnst dort als Fremder. Du bist jetzt, seit du gläubig bist, ein Ausländer. Du bist ein Fremder. Wir werden das gleich noch anschauen. Und jetzt, wo wir uns bekehren, leben wir nicht mehr nach diesen Regeln. Ich habe zu meinen Freunden gesagt, nein, ich werde nicht mehr mit euch saufen. Früher habe ich Whisky und Wodka selber besorgt. Das haben wir im Geschäft um die Ecke, haben wir uns das immer besorgt. Das gab es da umsonst. Ja, für uns irgendwie, ja. Und ich habe gesagt, hey, das machen wir alles nicht mehr. Ich klaue nicht mehr, ich werde mich auch nicht mehr mit euch besaufen, nein, danke. Ja, mit mir konnte man nichts mehr anfangen. Aber ich konnte mit ihnen auch nichts mehr anfangen. Was willst du mit ihnen reden? Oh, weißt du noch damals, als wir die Flasche geklaut haben, wie wir da am Brunnen gelegen haben, voll bis an den Rand. Wäre das eine tolle Unterhaltung für die? Hau ab, du. Du gehörst nicht mehr zu uns. Man wird aussortiert. Ich erinnere mich an eine Mutter. Sie hatte einen Teenager, ein Mädchen. Und dieser Teenager, die war einfach ausgeflippt. In Diskos zu Hause. Die hat einen unmoralisches Leben geführt, denkt auch Beziehungswechsel, die Nächte durchgemacht, obwohl sie nicht ein Teenager war, nicht volljährig war, sie hörte auf die Mutter nicht, sie tat, was sie wollte. Und die Mutter, ich bin ratlos, ich weiß nicht mehr, was ich mit diesem Kind tun soll. Und dann hat sich dieser Teenager bekehrt, kam zu Jesus. Und jetzt ging dieser Teenager in die Jugendgruppe, und dieser Teenager fing an, jeden Sonntag in die Gemeinde zu gehen, und fängt ihre Mutter an, von Jesus zu sagen. Die Mutter hat gesagt, das ist ja schrecklich. Ich wünschte mir, meine Tochter würde wieder in die Disco zurückkehren und ihren Lebensstil wie früher führen. Das mit diesem Jesus halte ich nicht aus. Wir sind eine andere Welt. Man gehört nicht mehr dazu. Und so, wir werden, okay. Also, wenn wir leben in dieser Welt, ich vergleiche das gerne auch mit dem Auszug der Kinder Israel aus Ägypten. 400 Jahre haben die Juden in Ägypten gelebt. Das sind viele Generationen, die dort waren. Aber es war nicht ihre Heimat. Sie hatten ja das verheißene Land, Kanaan, also nicht Kanada, Kanaan. Das war ihr Land der Verheißung. Gott sagt, Ägypten ist nicht euer Zuhause. Ihr habt eine neue Heimat. Eine Heimat, in die ich euch zurückbringen will. Aber jetzt musst du dir mal vorstellen, diese Juden, sie sind in Ägypten zur Welt gekommen, sie sind dort aufgewachsen. Es war ihr Geburtsland, es war ihre Heimat. Sie wurden dort zwar bedrängt und ja in der Schlussphase ja auch als Sklaven gehalten und behandelt, aber dieses Zuhause Ägypten war nicht ihre wirkliche Heimat. Ihre Heimat ist Kanaan gewesen, aber gefühlt war Kanaan für sie Ausland. Denn als sie nach Kanaan kamen, da mussten sie ganz neu die Regeln lernen, dort auch zu leben und so weiter. Und wir wissen, dass sie gemeckert haben, wären wir bloß in Ägypten geblieben, da war es ja viel schöner. Wie schnell der Mensch vergisst, wie es ihm vorher ergangen ist, wie schlimm es um ihn gestanden hat. Und dann kriegt der Teufel es doch tatsächlich fertig, so eine angeschlagene Seele dazu zu bringen, dass sie anfängt, über Gott zu meckern und zu schimpfen und zu motzen und so weiter. Und wären wir bloß in Ägypten geblieben. Und das machen sie immer wieder und immer wieder. Und eines Tages sagt Gott, ich bringe die alle um. Ich werde das ganze Volk Israel werde ich vernichten. Mose, mit dir fange ich was Neues an. Mose sagt, Herr, tu das bitte nicht. Ich weiß nicht, ob er Angst hatte, dass seine Nachkommen auch so schlimm leben würden. Aber er sagt, nein, tu es nicht. Tu es nicht. Sei gnädig mit ihnen. So, und Gott verschonte sie. Aber Kanaan war nicht ihr Land. Überleg mal, du hast ein Land verheißen bekommen, sollst dorthin gehen. Gott sagt, das ist dein Geschenk. Nehmen wir an, du bist, oder nehmen wir ganz einfach die Leute, die als Flüchtlinge zu uns gekommen sind. Sie haben ihr Land, ihre Heimat. Jetzt kommt man nach Deutschland und jetzt muss man ganz neu lernen zu leben. Hier sind andere Regeln, hier sind andere Gewohnheiten. Der Lebensstil ist anders, hier ist Religionsfreiheit, das haben viele Muslime gar nicht begriffen. Sie kommen hier, suchen Schutz in diesem Land, aber verfolgen in diesem Land, das sie beschützt, verfolgen sie die Christen. Also meiner Meinung nach muss man sie sofort zurückschicken. Meine Meinung ist, wer in dieses Land kommt und sich nicht an die Regeln dieses Landes hält, der hat dieses Land wieder zu verlassen. Ganz einfach. Und er muss abgeschoben werden. Der muss nach Hause geschickt werden. So, da gibt es für mich überhaupt keine Frage. Und Gott ist übrigens der gleichen Meinung. Gott hat gesagt, der Fremdling, der zu dir kommt, der Ausländer, der zu dir kommt, behandle ihn freundlich, nimm ihn auf. Denk auch einmal, dass du ein Fremder in Ägypten warst. Da würden wir das sagen, ja, so fremd waren wir doch gar nicht. Wir sind doch da aufgewachsen. Ja? Wenn das mal, so fremd waren wir. Aber ihr wart auch mal Fremde. Ihr wart auch mal unter Bedrohung. Ihr wart auch mal unter Verfolgung. So, behandle den, der zu dir kommt, den Flüchtling, behandle ihn gut. Aber, sagt Gott, er soll sich an die Gesetze des Landes halten. Achtet darauf, dass er sich an die Gesetze hält. Sollte er die Gesetze des Landes nicht befolgen, dann sollte er genauso bestraft werden wie jeder Deutsche, der in Deutschland wohnt, auch. Das ist, was Gott sagt. Gott ist da für alle gleich. Ich füge hinzu, ich würde sie nach Hause schicken. Denn man kann nicht hier in ein Land fliehen und dann andere wieder bedrohen. Das geht nicht. Aber zurück zu Israel. Ihre Heimat oder ihr Geburtsland war Ägypten. Sie kannten nichts anderes. Kanaan, über die Sinai-Halbinsel ziehen, rüber nach ins gelobte Land zu ziehen. Wir haben ja, wenn wir die Geschichte anschauen, in der Bibel lesen, oh, endlich konnte Israel ins gelobte Land. Das Volk Israel, das auszog, war gar nicht so begeistert. Die haben ständig, wie ich schon sagte, gemeckert. Immer waren sie unzufrieden. So, wären wir bloß in Ägypten geblieben. Ja, was? Wieder Lehmziegel machen, wieder Stroh holen, wieder Sklaven sein, wieder Prügel kriegen, die Söhne getötet werden, damit sie sich nicht noch stärker vermehren sollen und. Nein, nein. So, das haben sie scheinbar alles vergessen. Auch deine neue Heimat, das Königreich Gottes, ist dir jetzt erst einmal ein fremdes Land. Wenn du dich bekehrst, du kommst das erste Mal in eine Gemeinde. Hast Jesus aufgenommen, kommst in eine Gemeinde. Und was machst du? Was machen alle Leute, die Jesus aufgenommen haben? Die fangen sofort in der Gemeinde an zu worshipen und Dämonen auszutreiben und für Kranke zu beten. Und die kannst du gar nicht auf den Stuhl halten, die jumpen im Lobpreis, also nicht so wie ihr sitzen und so sich nass regnen lassen. Dann die stehen, nein, das tun sie. Sie sitzen da und sagen, das ist ja alles neu. hoffentlich passiert mir hier nichts. Und ich kenne hier auch niemand. Also sie sind hier, sie sind gerade neu geboren, haben Jesus in ihr Leben aufgenommen. Und jetzt ist ihre neue Heimat das Königreich Gottes. Ihr neuer Art, auf diese Heimat hin ausgerichtet werden, ist jetzt die Gemeinde. Aber die Gemeinde kennen sie noch gar nicht. Dieses neue Land ist für sie ein fremdes Land, richtig? Es ist total fremd. Man kennt es. Schau doch mal, als du dich bekehrt hast oder das erste Mal mit mir in Kontakt kamst, da hast du da auch gedacht, wer weiß, was mit mir wird. Und bin ich vielleicht auf dich zugekommen und habe dir die Hand gegeben und du hast gesehen, jetzt steuert er auf mich zu. Vielleicht ist in dir abgegangen, Hilfe, was wird jetzt? Und dann kam der Herbert und sagt, hallo, guten Tag, ich bin der Herbert, schön, dass du da bist. Ich wurde nicht geschlachtet. Oder was auch immer. Verstehst du? So, man ist fremd. Was wird aus mir? Was passiert mir? So, jetzt muss man gucken, jetzt bin ich ja Christ. Wie leben jetzt die anderen? Aha, okay, ich muss ja jetzt lernen. Denn sie müssen, der Neubekehrte, er muss die neue Sprache lernen. Bisher hat er geflucht und jetzt fängt er an, Segen zu sprechen. Bisher hat er geschimpft wie ein Rohrspatz und jetzt bringt er gute Nachricht. Er hört, diese Leute sprechen von guter Nachricht, vom fröhlichen Evangelium. Und jetzt sitzt diese Person und diese Person, die werden dich beobachten. Die neue Person, die kommt, wird dich beobachten und sagen, okay, also wenn das Lobpreisteam auf die Bühne geht und sie singen dort wie die Weltmeister und strampeln sich ab wie die Weltmeister, was macht die Gemeinde? Genau, die sitzt mit verschränkten Armen und guckt zu. Okay, also so verhält man sich, wenn das Lobpreisteam vorne kämpft. Okay, wir sitzen und gucken zu. Haha, das habe ich schon mal gelernt. Und? Falsch gelernt. So, aber sie denken, der sich neu bekehrt, er muss jetzt sagen, wie lebt man in diesem Land? Wie lebt man mit Gott? Wie baut man eine Beziehung mit Gott auf? Genau wie die Flüchtlinge, die zu uns gekommen sind, sie müssen jetzt lernen, die Sprache hier lernen in Deutschland. Und sie müssen die Sprache lernen. Ich denke nämlich, wer nicht die deutsche Sprache lernen will, der kann auch nicht hierbleiben. Wie will er integriert werden? Geht gar nicht. Er muss die deutsche Sprache lernen, das gehört nun mal dazu. So, wenn wir zu Jesus kommen, lernen wir jetzt auch die Dinge des Reiches Gottes. Das ist erstmal alles neu. Und dann kommt der Pastor oder dein Gruppenleiter oder wer auch immer es ist, der kommt in dieses Neue, sagte, du, das ist übrigens das Land der Verheißung, für das du bestimmt bist. Das ist das Königreich Gottes, in das du jetzt hineingekommen bist. Das ist für mich bestimmt, ist mir aber alles sehr fremd und sehr ungewohnt. Es ist uns ungewohnt. Wir lernen, mit Gott zu leben. Merkt, es ist erstmal fremd. Auch wenn du in die Gemeinde kommst, bist du erstmal, auch wenn du zu dem Landesvolk gehörst, bist du erstmal wie ein Ausländer. Du bist ein Fremder. Deshalb glaube ich ja auch, dass es wichtig ist, dass wir Menschen in ihrem Zuhause begegnen. Deshalb finde ich es wichtig, dass wir Hauskirchen gründen und dass wir zu Menschen hingehen. Da sind wir wieder bei dem Punkt. Wir sagen bei den Menschen, komm in die Gemeinde. Aber Jesus sagt, geh aus der Gemeinde hin zu den Menschen und sage allen das Evangelium und dann mach alle zu Jüngern. Also das ist, was Jesus sagt. Denn da, wo sie gehen, wo sie wohnen, da fühlen sie sich sicher. Da ist ihr Zuhause. Jemand, der ständig in seine Kneipe geht, das ist sein Zuhause, das ist seine Kirche, sage ich jetzt mal. Da kommt er rein, er kommt in die Kneipe rein und dann sagen sie, hey Schorsch, ach, ich meinte jetzt nicht dich, Schorsch, aber da kommt der Schorsch in die Kneipe und alle sagen, hey Schorsch, und wie immer, Schorsch, großes Bier, kleines Bier, oh, heute nehme ich ein doppeltes, okay. So, also man kennt sich, man spricht miteinander, hallo, wie war's? Oh ja, gut, du guckst heute so mies drauf, was war? Mit meiner Frau, weißt du, es ist immer diese Probleme, aber das kennt ihr schon, ich habe euch ja alles lang und breit erzählt. Das ist ja klar, die ganze Kneipe kennt deine Familiengeschichte. Warum? Man erzählt, man ist zu Hause. Man ist da irgendwie zu Hause. Und jetzt kommt diese Person, bekehrt sich, kommt in die Gemeinde. Jetzt ist sie fremd. Und das ist es, was die Bibel sagt. Eigentlich sind wir Fremde in dieser Welt, Ausländer. Und zum anderen, wenn wir in die Gemeinde kommen, sind wir auch erstmal fremd. Also wir sind in beiden Bereichen erst einmal fremd. Wir lesen mal etwas weiter. Hebräer 11, 13 bis 16. Da heißt es von Abraham, durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an. Also Gott hatte ihn aus Ur in Chaldea gerufen und gesagt, ich bringe dich in ein Land, dieses Land wird dir und deinen Nachkommen gehören. Das schenke ich euch. Das ist das Land der Verheißung, Kanaan. Und jetzt, dieses Land wurde Abraham von Gott geschenkt. Und jetzt kommt er und es heißt, er siedelte sich im Land der Verheißung an, wie in einem fremden Land. Natürlich war das ein fremdes Land. Er kannte es nicht. Er kommt jetzt in dieses Kanaan rein, aus Ur in Chaldea, kommt in dieses Land rein und als er dort an, ja, sagte, oh Halleluja, hier fühle ich mich aber jetzt zu Hause. Oh, ist ja schön, ist ja alles, wie ich mir vorgestellt. Nein, er kam in ein fremdes Land, aber dieses Land gehörte ihm. Wenn du dich bekehrst, zu Jesus bekehrst, kommst du erstmal in ein fremdes Land. Jetzt musst du dieses Land besiedeln. Das, was Gott dir geschenkt hat, musst du jetzt einnehmen, für dich in Anspruch nehmen und anfangen, es zu leben. Er wohnte dort in Zelten mit Isaak und Jakob und den Miterben derselben Verheißung. Denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer, also bildender Erbauer, Gott ist. Und er sagt, diese alle, er spricht ja von den Glaubenshelden, diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißung nicht erlangt, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht seien. Also wir sind Fremde, wörtlich Fremdlinge, das heißt Menschen, die vorübergehend in einem fremden Land leben. Dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Du und ich, wir haben durch unsere Hinwendung zu Jesus unser irdisches Bürgerrecht verloren, weil wir sind rübergewechselt in das himmlische Königreich. Wir sind nicht mehr, wir sind zwar passmäßig, volksmäßig gehören wir zu Deutschland, aber wie ich schon erst sagte, die Leute sagen, also mit so einem Frommen will ich jetzt gar nichts zu tun haben. Du bist auf einmal für sie fremd und ihre Art zu leben ist auch fremd. Ich sagte ja schon, ich habe heute Morgen das Beispiel von Marei benutzt, können sich ja die meisten gar nicht vorstellen. Aber bevor Marei gläubig war, dann hat die hat ordentlich gefeiert. Die hat auf Bierzelttischen rumgetanzt. Ja? Heute saß der Sebastian, ihr Sohn, da und hat sich die Ohren zugehalten und hat gesagt, nein. Ich sag, du mal, ich spreche von einer anderen Marei. Okay. So, und sagt, ja, Sebastian, da war ich noch ohne Jesus und gab es dich noch gar nicht. So, das war normal. Und was meinst du, was die Leute gesagt haben? Dann bekehrt sich eines Tages diese Marei. Und sie tanzt nicht mehr auf den Biertischen und sie feiert nicht mehr wilde Partys mit. Auf einmal ist diese Frau, geht in die Kirche und betet. Also nun überspannt sie es ja ganz. Die hat sie wohl nicht mehr alle. Auf einmal bist du fremd. Die Leute, die gerade noch mit dir gefeiert haben, sagen, mit dir kann ich nichts mehr anfangen. Aber weißt du, manchmal sagen Christen, du, die Leute können alle mit mir sehr gut noch was anfangen. Ja, ist klar. Wenn du deinen alten Lebensstil beibehältst, die verkehrten Dinge lebst wie vorher, der einzige Unterschied ist, dass du Sonntagmorgen nicht zum Frühshoppen, sondern in die Gemeinde gehst, aber sonst lebst du genauso ohne Gott. Kein Wunder, dass du mit allen klarkommst. Hallo? Da kommt man klar, denn du bist ja kein Unterschied. Außer, naja, der ist schon ganz in Ordnung. Der zischt auch mal ein Bier mehr, als er vertragen kann. Ja, der hat die Macke, der geht Sonntag in Gottesdienst. Aber ansonsten, der gehört schon zu uns. Ja, dann weißt du, du hast deinen Lebensstil nicht geändert. Du weißt, dass du eigentlich außerhalb dieses Reiches, in das du hineingeboren bist, lebst. Und dann heißt es weiter, die waren Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde. Und dann heißt es, denn die solches sagen, also ich habe hier kein Bürgerrecht mehr, ich gehöre nicht mehr in diese Welt, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Sie suchen ein Vaterland, das hier nicht greifbar ist. Wir sind ja jetzt hier im Königreich Gottes hineingeboren. Das ist ja ein geistlicher Akt. Aber wir laufen ja noch in Darmstadt durch die Gegend. Auf dieser Erde. Aber wir wissen, Gott hat uns eine Stadt gebaut. Das himmlische Jerusalem. Ich habe euch ja vor ein paar Jahren mal gesagt, ich habe mal die Maße genommen und gesagt, wie groß diese Stadt ist. Diese Erde wird ja mal vergehen. Diese Erde wird einmal nicht mehr da sein. Und die Bibel sagt, Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde machen. Und dann kommt das neue Jerusalem herab. Wenn man diese Maße aus der Offenbarung nimmt, das neue Jerusalem ist ungefähr die Größe eines Würfels, also in der Form eines Würfels. Das heißt, von Norddeutschland bis Gibraltar runter, so lang ist die Stadt, so breit ist die Stadt und so hoch ist die Stadt. Steht geschrieben. Also eine Mordsriesenstadt. Also ich bin schon mal gespannt. Gott hat gesagt, dass er diese Stadt für uns gemacht hat. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen, sagt Jesus. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt. Aber ich gehe jetzt hin, euch einen Topos, einen Platz zu bereiten. In diesem ganzen Wohnkomplex Gottes gehe ich hin und ich schaffe jetzt einen besonderen Platz für euch. Er sagt also, sie sagen, wir sind hier Fremde ohne Bürgerrecht. Dadurch zeigen sie deutlich, dass sie ein Vaterland suchen, das nicht von dieser Welt ist. Denn, und jetzt führt er an, logisch, wenn sie dieses irdische Vaterland gemeint hätten, wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, so hätten sie ja zu Lebzeiten Zeit gehabt, dort zurückzukehren, sprich nach Ägypten oder wo du bist, zurückzukehren. Aber er sagt, jetzt aber trachten sie nach einem besseren, das ist nach einem himmlischen Vaterland. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Du und ich, wir sind Bürger einer neuen Welt. Und im Reich Gottes, da gibt es nicht Iraner, Iraker, die sind besser, die sind schlechter und die Deutschen, die sind wieder Güter oder die anderen, die Engländer, die sind aus der EU ausgetreten, die müssen auch besonders jetzt im Himmel weiter hinten anstehen und so weiter. Nein, nein, das gibt es alles nicht. Ne, Gregory, hab keine Angst. Jetzt kommt schon alles in Ordnung für dich. Wir sind, die Bibel sagt, wir sind gemeinsam eine neue Nation. Das sind sogar nicht EU-Bürger drin, wie Engländer, ne? Das musst du dir mal vorstellen. Ja. Okay. Nein, wir gehören zu einem neuen Land. Es ist ein neues Reich. In diesem Land, da sind wir jetzt zu Hause. Unser Zuhause ist nicht mehr dieses Weltsystem. Unser Zuhause ist das Himmlische. Und jetzt trachten wir nach einem Besseren. Jetzt aber trachten sie nach einem Besseren. Ich habe mir beim Lesen gefragt, wie ist unsere Haltung so? Trachten wir auch nach diesem besseren Land? Oder sind wir total irdisch fixiert? Also, Marita und ich, wir wissen, wir haben einen Auftrag, wir haben noch viel zu tun, solange der Herr es uns erlaubt, auch die Dinge hier zu tun. Aber Marita sagt manchmal, ach, ich freue mich aber, wenn hier alles vorbei ist und wir ganz bei ihm sind. Wir freuen uns darauf. Wir freuen uns, einmal ganz bei ihm zu sein. Wir haben eine Heimat. Wir wissen, das ist hier alles nur vorübergehend. Und wir sind manchmal so ängstlich um all das, was um uns herum passiert. Ich weiß noch, als ich 50 wurde und ein guter Bekannter von mir, der wurde auch 50. Und ich habe gedacht, okay, jetzt bin ich halt 50. Ja, die Leute kamen alle und fragten, und wie fühlt sich das jetzt an? Ich weiß nicht, ich sage, wie immer, kann ich dir nicht sagen. Aber mein Bekannter, der hat die Krise gekriegt. Als der 50 wurde, auch in demselben Jahr mit mir, da hat er gesagt, mein Leben ist jetzt zu Ende. Ich bin jetzt 50. Das Leben ist jetzt aus. Der war total in Depri und er hat gedacht, jetzt ist Schluss. Jetzt ist das Ende da. Und inzwischen hat er auch schon weitere 16 Jahre wie ich auf dem Buckel. Also, versteht, wir sind so irdisch verhaftet. Denn eins ist ja sicher, jeder von uns wird mal sterben. Jeder von uns, wir bleiben nicht hier. Wir sind nicht dafür geschaffen, für immer hier in diesem fremden Land zu wohnen. Dieses fremde Land, wo Satan der Gott dieser Welt ist, wo er der Fürst dieser Welt ist. Wir sind nicht für diese Welt geschaffen. Deshalb sagt Petrus auch, diese Welt wird durch Feuer vernichtet werden. Die erste Welt, sagt er, wurde durch die Flut, durch Wasser zerstört. Diese wird zerstört durch Feuer. Und Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde machen. Dafür sind wir geschaffen, dafür sind wir berufen. Gott hat uns geschaffen zur Gemeinschaft mit ihm, für dieses neue Land, für dieses neue Reich. Hebräer 13, 14 heißt es, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir, eigentlich ersehnen wir streben. In uns sollte immer dieses sein, dieser Wunsch sein, ja, ich freue mich, einmal bei dir Herr zu sein. Ich meine nicht lebensmüde. Ich freue mich, wenn ich hier weg bin, wenn ich alles mal hinter mich lassen kann und so. Nein, nein, ich spreche nicht, gib dir die fromme Kugel. Davon spreche ich nicht. Sondern, aber unsere innere Einstellung, unsere Ausrichtung ist, das ist nicht mein Zuhause. Das Haus, das wir jeden Monat abzahlen, das du abzahlst, jeden Monat an die Bank abzahlst und du sagst, dann irgendwann gehört es mir. Du, das ist trotzdem nicht dein Zuhause. Dein wirkliches Zuhause ist die himmlische Heimat. Das ist unsere Heimat. Und das Gute ist, wir haben diesen Jesus in uns. Wie ich anfangs sagte, ohne Jesus, da waren wir total allem preisgegeben. ob es gesundheitlich war oder sonst wie. Aber jetzt, Jesus ist nicht nur unser Erlöser, er ist auch unser Arzt. Und dann hat er uns den Heiligen Geist gegeben. Jesus sagt, ihr, die ihr zu mir gehört, hört zu, Leute, ich habe eine gute Nachricht für euch. Der Rest der Welt mag vielleicht ungetröstet sein, weil sie keine Tröster haben. Aber ihr, die ihr zu mir gehört, ihr werdet immer einen Tröster haben. Und ich habe es so gemacht, dass dieser Tröster, der Heilige Geist, in euch wohnt, damit ihr immer, permanent, jederzeit, wann immer ihr Trost braucht, dass ihr sofort getröstet werden könnt. Wer hat sowas zu bieten? Ich finde das total herrlich. Und dieser Heilige Geist, er wird euch leiten. Wenn du begriffen bist, im Irrtum zu gehen, er wird euch in die Wahrheit leiten. Er wird sagen, Herbert, komm, geh mal da lang. Das ist besser jetzt für dich. In dem neuen Land geht es jetzt hier lang. Und dann folgen wir dem Heiligen Geist. Wir folgen dem, was er sagt. Wir folgen dem Wort Gottes, das ja auch unsere Speise, unser Brot ist. Und ich sagte ja schon, diese Person, wir haben dann gebetet auf dem Parkplatz dort und habe ermutigt, auch in die andere Richtung zu schauen. Und er sagt, ja, vorher war ich frei, kein Druck da. Aber ich habe gesagt, jetzt hast du einen Feind. Der Satan will nicht, dass es dir gut geht. Nur du solltest das nicht angucken. Er will noch, dass du es anguckst, damit es dir noch schlechter und noch schäbiger geht. Er wird alles tun, um dir und mir das Leben schwer zu machen, weil er hat eine Absicht. Er will dich wieder zurückholen in sein Land. Satan möchte wieder dein Vater werden. Hallo? Wobei ihn Vaterschaft überhaupt nicht interessiert. Ja, weil Jesus hat das ja, er ist dann der Vater der Lüge. Ja, ich meine, wer will schon so einen Lügenpinsel da in seinem Leben als Vater haben? Er wird alles versuchen, um dich in deine früher gelebten, zerstörerischen Gewohnheiten zurückzuholen. Durch deine Hinwendung zu Jesus hast du ihm vollständig den Rücken gekehrt. Er ist jetzt nicht mehr dein Herr. Und deshalb hasst er dich. Er hasst es, dass du nicht mehr lebst, wie er möchte, dass du lebst. Du weigerst dich als Christ zu leben, denn das Leben, das du ohne Jesus gelebt hast, das war ja zerstörerisch. An Geist, Seele, Körper, dein Geist war tot in Sünden und Übertretungen. Deine Seele war verletzt, dein Herz oft gebrochen, vielleicht durch viele Beziehungen zerstört und zerbrochen. Und Jesus sagt, du, jetzt bist du in mein Land gekommen, darf ich dein Herz wieder in Ordnung bringen? Ich würde es gerne heilen. Und dann heilt er die zerbrochenen Herzen. Wir sind in so einer herausragenden, herrlichen Position. Ja, Satan liebt dich nicht und er wird alles tun, um dir zu schmeicheln und das Leben schmackhaft zu machen. Ich sagte ja, und ich wiederhole mich da, ich habe ja früher sehr stark geraucht und ich hatte ein Problem, das loszuwerden. Aber ich habe, als ich Christ wurde und das Rauchproblem hatte, das geht nicht mit dem Rauchen. Das gehört nicht mehr zu meinem neuen Leben. Ich kann nicht Gott anbeten und gleichzeitig mit meiner Zigarette den Dämonen opfern. Ich habe euch ja erklärt, dass das kommt ja aus einem Dämonenkult heraus. Das heißt, jeder, der raucht und Rauch rausbläst, opfert dabei Dämonen. Das kommt aus einem Menschenopferritual in Mexiko. Früher hat ja in Europa kein Mensch geraucht. Das kam ja erst durch die Spanier nach Europa. So, und du musst dir das vorstellen, und das war für mich ein Problem. Und es war mir nicht egal. Ich bin halt so, naja, wenn Gott mich befreien will, wird er schon machen. Nein. Ich habe mit Gott gesprochen, täglich darüber gesprochen, Herr, ich will aus diesem Dilemma raus, ich will aus dieser Sucht raus und du, Herr, bist mein Erlöser. Ich war, als ich mich bekehrte, wunderbar befreit mit einem Schlag und es war Paletti. Aber dann bin ich abgedriftet von Gott und dann fing ich wieder an zu rauchen. Vorher hatte ich mich natürlich ganz ordentlich über Leute erhoben und war stolz und auch mies teilweise und so weiter. Und jetzt habe ich da gezappelt und da habe ich etwas erlebt. Es liegt nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Ich wollte beten. Marita weiß es noch, wir waren damals einfach gemeindlich befreundet, aber nicht als so Freundschaft. Aber manchmal habe ich ihr auch mal Kippen gegeben. Ich sage, zerstöre sie, ich treffe die Entscheidung, ich höre das heute auf, bitte vernichte sie. Dann hat sie die vernichtet. Nur, wir haben Tschüss gesagt, ich war beim nächsten Automaten. So, also ich kam nicht los, bis eine übernatürliche Begegnung dieses zweite Mal so stark mit Gott war und ich war das los. Ich war darin gebunden und nie, überhaupt kein Verlangen mehr gehabt. Als der Geist Gottes über mich kam, ich war wie in einem Feuerofen. Es war Innenbrandes, Außenbrandes, also ich glaube, ich habe da so etwas wie eine Feuertaufe erlebt. So, das war ganz stark, enorm und sofort war ganz klar, Null Sucht, Alles war weg und ich wusste, es ist Gottes große Gnade, die ich da gerade erlebt habe. 10, 15 Jahre später, Marita und ich, wir hatten schon, ich glaube, dritte Gemeinde gegründet. Und angefangen sie da zu gründen, wie auch immer. Ich stehe da und auf einmal geht ein ganz lieblicher Geruch durch. Und zwar ein Zigarettenduft, Rauch, den ich früher, wenn ich so richtig Lungenschmacht hatte, so nannten wir das. Da sagte ich, oh, jetzt schnell eine Kippe. So. Und jetzt kam dieser Geruch unter meine Nase. Und so, so nachdem man, na, willst du es mal probieren? Ich habe gesagt, pfui! Pfui, habe ich gesagt. Wir hatten damals noch keinen Hund. Ne? So, pfui! Und nein, im Leben nicht. Was ist? Der Teufel hat gesagt, ich probiere mal, vielleicht kriegt er ja Geschmack. Vielleicht möchte er ja wieder. Also solange du auf dieser Erde lebst, wirst du angefochten werden. Und meistens erst mal da, worin du früher stark gesündigt hast. Wenn jemand unmoralisch gelebt hat, wird er ständig Probleme oder Anfechtungen haben in diesem Bereich. Und deshalb müssen wir dann auch ganz klar mal ein Statement machen, das gehört nicht mehr zu meinem Leben, so lebe ich nicht mehr. Damit habe ich abgeschlossen. 1. Petrus 2, Vers 11 sagt er etwas, dass wir auch Fremde sind, aber wie wir uns auch uns gegenüber, unserer Seele gegenüber verhalten. 1. Petrus 2, 11, Geliebte, ich ermahne euch als Beisaßen, also Menschen ohne das volle Bürgerrecht des Landes zu haben, in dem sie wohnen, und als Fremdlinge, ihr seid Beisaßen, Fremdlinge, Nichtbürger, das heißt Menschen, die vorübergehend in einem fremden Land wohnen. Du und ich wohnen in Deutschland, wir Deutschen auch, wir wohnen vorübergehend in einem fremden Land, denn unsere Heimat ist der Himmel. Da, von dort warten wir auf den Herrn Jesus Christus. Und deshalb sagt die Bibel, irdisch gesinnt sein, ausgerichtet auf dieses Weltsystem, nach diesen Regeln leben zu wollen, nach den Verhaltensmustern leben zu wollen, irdisch gesinnt sein ist der Tod. Das bringt uns wieder um. Das bringt uns weg von Jesus. Geliebte, ich ermahne euch als Beisaßen und Fremdlinge, dass ihr euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, enthaltet. Wir müssen sagen, nein, ich lasse mich darauf nicht mehr ein. Das, was mich schädigt, das, was mich zurückholt, das, was meine Seele verletzt, was mein geistliches Leben verletzt. Nein, ich lasse mich darauf nicht mehr ein. Er sagt, enthalte dich davon. Ich weigere mich, das zu leben. Ich weigere mich, das zu tun. Es ist aber, was der Herr dann wieder sagt, es ist nicht aus deiner Kraft. Er sagt, du kannst dich dem enthalten, weil ich der Starke in dir bin und dich befähige, enthaltsam zu leben. Hallo? Wir befolgen keine religiösen Riten. Vielleicht noch ein Gedanken dazu. Diese Welt versteht dich nicht mehr. Ich habe dazu mir geschrieben, es sei denn, du lebst weiter ihren Lebensstil, dein altes Leben. Dann versteht sie dich weiter, dann kommen sie auch mit dir klar. Das ist aber konträr zum Königreich Gottes. Dadurch tötest du dann allerdings dein dir von Gott geschenktes neues geistliches Leben. Also wenn wir in die alten Gewohnheiten zurückgehen, das wieder leben, töten wir unser geistliches Leben. Hallo? Und Gott möchte nicht, dass wir uns umbringen. Er möchte es nicht. Deshalb sagt Petrus, enthalte dich. Und der in dir ist, ist größer als der, der in der Welt ist. In dir und in mir wohnt Jesus. In ihm haben wir alle Zeit den Sieg. Warum? Weil er, der Sieger, in uns lebt. Er sagt, gibst du mir Raum, lässt du mich machen und ich werde in dir Kraft freisetzen, die dir in dieser angefochtenen Situation den Sieg bringt. Er ist es, der es in uns bewirkt. Ist das zu kompliziert? So, und ein paar Gedanken. 1. Johannes 3, 1. Schaut, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen und wir sind es. Ich finde den Johannes, der ist immer so praktisch. Wir sind es. Wir haben Gewissheit, sagt er. Oder 1. Johannes 5, Vers 10. Dies schreibe ich euch, dass ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an Jesus Christus glaubt. Und Johannes, immer so einen drauf. So, ihr wisst es doch. Ihr habt doch diesen Jesus. Ihr wisst es doch. So, und aber welch eine Liebe. Ich meine, guck mal. Als wir ohne Gott lebten, da waren wir, sagt die Bibel, Feinde Gottes. Jeder Mensch, der Jesus ablehnt, ist ein Feind Gottes. Er ist ein Feind Gottes, weil durch Jesus allein die Versöhnung geschehen ist. Gott war in Christus, versöhnte die ganze Welt mit sich selbst, aber die wird ja nur wirksam, wenn der Einzelne kommt und Jesus annimmt. Aber jetzt, konnten vorher Gott auch nicht Vater nennen, du hättest Vater nennen können, aber da hätten die Engel gelacht und gesagt, bekehr dich, dann ist auch dein Vater, vorher ist er nicht dein Vater. Er ist nur dein Schöpfer, aber nicht dein Vater. Unser Vater wird er dadurch, dass wir Jesus in unser Leben aufnehmen, von neuem geboren werden und Jesus bringt uns mit dem Vater zusammen und sagt, jetzt kannst du zu ihm sagen, aber lieber Vater. Ab dann ist er unser Vater. Sonst vorher, ohne Jesus, ist Satan unser Vater. Auf jeden Fall, er sagt, welch eine Liebe. Und dann kam Jesus, dann hat er uns dem Vater präsentiert. Und dann sagt der Vater, hallo Herbert, schön, dass du da bist. Übrigens, du darfst mich jetzt Vater nennen. Papa darfst du zu mir sagen. Überleg mal, da steht Gott und ich sage Papa sagen, Vater zu ihm sagen. Und er sagt, du bist jetzt mein Sohn, Herbert. Zu dir, Schwester, du bist meine Tochter. Welch eine Liebe. Er hätte ja auch einfach sagen können, okay, ihr seid jetzt gerettet, ich habe ein paar Jobs für euch. Wenn ihr gut spurt, kriegen wir das alles schon gebacken. Nein, da sagt es, von jeher, sagt er, ich wollte ihr Gott sein. Ihr solltet mir Söhne und Töchter sein. Ich wollte so gerne unter ihnen, mit ihnen wohnen, in täglicher Gemeinschaft, wie ein Familienvater mit seinen Kindern. Und er sagt, und das sagt Johannes. Johannes sagt, wir haben es doch begriffen. Er ist jetzt unser Vater. Und er sagt, wir dürfen uns seine Söhne und Töchter nennen. Und wir sind es. Wir sind Söhne und Töchter. Seit du zu Jesus gehört, bist du ein Sohn oder eine Tochter Gottes. Wir sind seine Kinder. Aber gleichzeitig, dadurch, dass er unser Vater wurde, ist auch in unserem bisherigen Umfeld etwas geschehen. Nämlich, er sagt dann im selben Vers 1, deshalb erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Also, wir lernen Gott kennen, wir sehen, wie Gott lebt, wie Gott ist und sagen, wow, und jetzt wollen wir sein wie unser Vater, unser himmlischer Vater. Die Welt aber um uns herum, die Menschen kennen ihn nicht und sie sagen, naja, du bist mir jetzt fremd, Herbert. Also Herbert, du kannst gerne in unsere Clique kommen, aber bitte ohne Jesus. Mit dem Jesus können wir in unserer Clique nichts anfangen. Wir können hier nichts mit anfangen. Oder 1. Petrus 4,4 sagt Petrus, es befremdet sie, dass ihr nicht mehr mitlauft in demselben Strom der Heillosigkeit und sie lästern. Ich meine, wir haben jetzt wieder Schlossgrabenfest hier, bald wird dann noch wieder das Heinerfest sein. Und wenn du dann in das Hamelzelt gehst, dann siehst du, wenn du dann zu vorgerückter Stunde unterwegs bist und dann schaust du in das Hamelzelt, dann siehst du die ausgeflippte Gesellschaft, die dort ist. Und da sind die Leute zum Teil volltrunken, auf den Tischen tanzend, Männchen wie Weibchen. Manche verlieren jegliche Hemmungen. So, und jetzt, früher hast du vielleicht auch dort rumgetanzt und rumgesoffen. Ich weiß, wer von euch war es? Mal kurz die Hand. Das kann ich mir, bei dir kann ich mir vorstellen. Genau, das kann ich mir sehr gut vorstellen. So, und jetzt überleg dir mal, du gehst jetzt aufs Schlossgrabenfest und sie tanzt da mit einer Wodkaflasche auf dem Biertisch rum. Da würdest du sagen, hä? Das passt doch. Das andere, sie könnte es gar nicht. Das ist nicht mehr mein Leben. Ich kann doch nicht mehr da oben auf den Tischen rumhüpfen. Ich kann das doch nicht mehr tun. Ich bin doch jetzt in einem neuen Land. Und wenn du da jetzt reingehst ins Hamelzelt und die sagen, singen, wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind, dann sagst du, hey, ihr bekehrt euch. Ihr sagt, hey, du störst unser Meeting, geh raus. Nein, sie können mit dir nichts anfangen. Du bist für sie nicht akzeptabel. Du störst außerdem ihren Lebensstil. Und du bist ein Fremder. Und er sagt hier, es befremdet sie. Früher hast du da auch mit uns gesoffen. Wieso säufst du jetzt nicht mit uns? Früher hast du mit uns da auch jeden Mist gemacht. Wieso machst du ihn heute nicht mehr? Du, das ist ein wunderbares Gelegenheit, immer zu bezeugen, wo wir hingehen. Weil ich jetzt zu diesem Jesus gehöre. Ich habe eine neue Heimat gefunden, sage ich jetzt mal fromm. Meine Heimat ist jetzt der Himmel. Meine Heimat ist jetzt das Reich Gottes. Ich gehöre jetzt zu diesem Land. Letzter Vers, Judas 10. Da sie mit uns nichts anfangen können, heißt es, diese aber lästern alles, was sie nicht kennen. Sie lästern. Ja, weißt du, ich meine, vorher können wir sagen, boah, hast du den Erike gesehen? Der ist gestern als Letzter aus der Kneipe raus. Und jetzt? Der Erike ist nicht mehr da. Der macht das nicht mehr. Seit über 40 Jahren ist er da nicht mehr. So,
Und als ich dann dorthin kam, da war ich ein Fremder. Früher, unsere Stammkneipe, da waren wir jungen, wir Jugendlichen, wir sind nach der Arbeit, sind wir fast jeden Abend sind wir in unsere Stammkneipe gegangen. Da ging es eigentlich gar nicht so sehr ums Trinken, es ging nur einfach um Gemeinschaft zu haben. Da waren verschiedene Kumpels und Freunde, wir saßen, wir haben den ganzen Abend Spiele gespielt, dabei ein Bier getrunken, der Gaststättenbesitzer, das war so ein bisschen so ein gesetzter Herr, der war so ein bisschen väterlich. Und wenn einer von uns Jungs dann meinte, er müsste doch mal einen mehr trinken, dann kam er ganz liebevoll, wie so ein Vater, hat auf die Schulter geklopft, hat gesagt, du, für dich, glaube ich, reicht's heute, oder? Ja, manchmal konnte man ihn davon überzeugen, dass man doch nicht auf zwei oder drei Beinen stehen kann, dass man ein viertes braucht. Aber dann sagt er, aber dann ist jetzt aber auch wirklich genug. Er war so ein väterlicher Typ. Aber das war unsere Kirche, wenn du so willst. Da haben wir zusammen, da haben wir die Musicbox. Kennt ihr noch diese Boxen, wo du einen Mark reingeworfen hast und dann kam so eine Schallplatte da raus und die hat sich dann aufgelegt und dann wurde gesungen. Und dann, da war die Musik war da, die Unterhaltung war da, die Spiele waren da und auf einmal hast du dich bekehrt. Und auf einmal bist du nicht mehr da. Warum? Da bist du auf einmal ein Ausländer. Bisher warst du da zu Hause. Die Kneipe war dein Zuhause. Aber jetzt war ich ein Ausländer. Ich gehörte dort nicht mehr hin. Ich gehöre jetzt zu Jesus. Ich gehöre jetzt in das Reich Gottes. Und ich bin da, wo das Volk Gottes sich trifft und begegnet. Diese lästern alles, was sie nicht kennen. Alles, was sie aber von Natur aus, wie die unvernünftigen Tiere, verstehen, darin verderben sie sich. Also, das ist ganz klar. Die sagen, oh, jetzt ist er fromm geworden. Rennt mit der Bibel unter dem Arm durch die Gegend. Fromm ist er geworden. Ja, was sollen sie auch anders von dir sagen? Sie wissen doch nicht, sie können mit dir nichts mehr anfangen. Sie werden nicht sagen, oh, hat er mal eine gute Entscheidung getroffen. Das war richtig für ihn, dass er auch jetzt betet und dem Herrn Jesus nachfolgt. Nein, die sagen, der ist bekloppt geworden. Die verstehen dich nicht mehr. Und man fängt an, über dich zu lästern. Wenn Leute über dich und mich lästern, nimm das doch nicht so ernst. Ist doch gar nicht so wichtig. Sie wissen nichts mehr mit uns anzufangen. Und sie wissen auch nicht mehr, wie sie mit uns vielleicht groß kommunizieren sollen. Und deshalb lästern sie. Und irgendwie, um sich irgendwie zu äußern. Aber ich glaube, dass wenn sie uns kennenlernen, auch in unserem neuen Lebensstil mit Jesus, dass die, die raus wollen aus ihrem Sumpf, die raus wollen und sagen, ich will dieses Leben nicht mehr leben, das mich kaputt macht. Diese Leute werden dich ansprechen. Und diese Leute werden kommen, du gehst da jetzt so einen neuen Weg. Und ich habe dich beobachtet. Und ich habe gemerkt, es tut dir total gut. Ich habe gemerkt, du bist eine ganz andere Person geworden. Kannst du mir Näheres darüber sagen? Sie werden auf uns zukommen. Nur wenn wir keinen neuen Lebensstil leben, wenn sie im Alltag uns erleben wie früher, was sollen sie uns fragen? Du gehst jetzt in eine Gemeinde, okay? So. Und weißt du, was die Ungläubigen, das stelle ich immer wieder fest. Wenn sie sagen, wissen, du bist Christ geworden und du gehst Sonntag in die Gemeinde oder auch einen anderen Tag, du gehst in die Gemeinde und im Alltag lebst du aber, wie sie leben. Weißt du, was diese Leute manches Mal sagen? Ich war dabei bei so Gesprächen, dass sie zu jemandem sagten, hey, du gehst doch jetzt in die Gemeinde, aber du lebst ja gar nicht so wie ein Christ. Sie wissen nämlich auch, wie ein Christ leben würde. Sie wissen auch, dass da ein anderer Lebensstil ist. Sie wissen es ganz genau. Wenn du aber diesen Lebensstil lebst, dann ist das ja ein Angriff auch auf ihre Person oder auf ihren verkehrten Lebensstil. Also werden sie wieder lästern. Aber es sieht Leute darunter, die wollen hören. Leute, die wollen raus. Leute, die wollen heil werden. Und diese Leute, Gott wird sie dir und mir zuführen und wir werden sie zu Jesus bringen und wir werden das Haus Gottes dadurch größer machen, durch mehr Menschen, die dazukommen. Also, ich bin froh, dass ich auf dieser Erde ein Ausländer bin. Ich bin froh, dass ich nicht mehr zu diesem Weltsystem gehöre. Wir arbeiten in dieser Welt, wir leben in dieser Welt, aber die Schrift sagt, wir sind nicht mehr von dieser Welt. So, und ich möchte dich ermutigen, auch aus diesem Gottesdienst rauszugehen und nicht immer zu schauen, oh, der Weg ist schwer. Ich höre das so, die Amerikaner, also ich höre manchmal, wenn ich so amerikanische Predigten reinhöre, denen sage ich immer, hey, oh, wir arbeiten jetzt so hart im Reich Gottes, wir arbeiten so hart. Ich arbeite sehr viel im Reich Gottes, aber nicht hart. Also das ist so, ich tue besonders viel hart. Das Leben ist schön mit Jesus. Es ist herausfordernd. Es ist nicht immer einfach. Wir werden oft angegriffen. aber es ist das beste Leben, das wir uns vorstellen können. Es ist das beste Leben. Lieber verfolgt und selig in den Himmel, als unverfolgt und ungerettet in die Hölle. Da gehe ich doch lieber in den Himmel. Und du, schau doch mal auf deine himmlische Heimat. Schau doch mal, ich bin jetzt ein Bewohner oder ein Mitglied dieses Königreiches Gottes. Ich gehöre zum Königreich Gottes. Ich gehöre zu dieser neuen Nation. Ich gehöre nicht mehr zu diesem Weltsystem. Und Jesus sagt, die Welt, sie haben mich gehasst, sie werden euch auch hassen. Und wir haben zurzeit weltweit die größte Verfolgung, die diese Erde je erlebt hat. Jeden Tag sterben unzählige Menschen wegen ihres Glaubens an Jesus, werden getötet. Während wir hier sitzen, werden Menschen getötet, weil sie an Jesus glauben. So, Menschen werden eingesperrt, Menschen werden gefoltert, weil sie an Jesus glauben. Und die Welt hasst die Gläubigen. In Deutschland haben wir Tendenzen, wir haben Parteien, politische Parteien, die wollen alles, was christlich ist, wollen sie sehen, auszulöschen. Es soll aus der Gesellschaft raus. Ein bisschen manche Parteien, die sagen, Kinder sollen keinen Religionsunterricht mehr haben und. So, deshalb bei der Wahl geht es nicht nur um einen grünen Baum zu wählen, dass ein Baum grün bleibt, sondern was machen sie mit unserer Gesellschaft? Was wollen sie mit unseren Kindern machen? So, was will dieses Weltsystem? Man will unsere Kinder unter seine Fittiche haben und bestimmen, wo ihr Leben hingeht. Und die meisten Leute bekehren sich unterhalb von 18 Jahren. Ja, das muss so sein. Und der Feind weiß es. Der Feind weiß, wenn er unsere Kinder hat, dann hat er die zukünftige Gesellschaft. Deshalb müssen wir uns ganz besonders um die Kinder kümmern. Gott sei Dank, wir haben gerade in der Bibelschule das Thema auch über Kinderarbeit und den Dienst an Kindern. Und das ist ganz, ganz stark. Ich liebe es sehr. Okay, in dir wohnt der Christus. In dir wohnt der Sieger. Du hast jetzt in dir dauerhaften Frieden. Du hast in dir alles, was du zum Leben in dieser Welt brauchst und auch zum Eingang in die nächste Welt brauchst. Du hast alles schon geschenkt bekommen. Alles gehört dir. Aber schau nicht mehr deine Versuchungen an. Schau nicht mehr dein Negatives an. Schau doch mal Jesus an. Jedes Mal eine Versuchung kommt, da kommt die Versuchung und lacht dich frech an. Dann sagst du, danke Jesus, dass du, der in mir lebst, stärker ist als diese Versuchung. Wende ihr den Rücken zu, du bist stärker, Herr. Da kommt Zorn und Ärger oder Dinge hoch und du hast dich vielleicht geärgert. Und dann ärgerst du dich, dass du dich geärgert hast. Und dann beschimpfst du dich, weil du dich geärgert hast, dass du dich geärgert hast und über deinen Ärger noch. Hör doch auf damit, wende dich ab, sag, Herr, war nicht gut, dass ich mich geärgert habe. Vergib mir oder wie auch immer. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir die Richtung wechseln. Schau nicht immer das Negative an. Schau nicht deine Versuchung an. Schau nicht deine Lust an auf das Verkehrte. Schau Jesus an. Entscheide dich, ich werde Jesus anschauen, heißt ganz einfach, Versuchung kommt, danke Herr, du bist stärker als dieser Umstand. Der Angriff kommt, danke Herr, durch dich überwinde ich weit. Du wendest dich immer Jesus zu, das ist Jesus anschauen, okay? Und dann wirst du merken, Sieg ist ganz einfach. Und der Teufel, der mag sowas nicht, der verlässt dich dann. Epheserbrief sagt, dann verlässt er eine Weile, geht er eine Weile und eine Weile haben wir Ruhe. Aber du kannst wissen, er kommt wieder, weil er sehnt sich nach dir. Aber zum Verderben, nicht zum Glück. Er will dich wiederhaben. Deshalb wird er alles versuchen, um dich zu kriegen. Und du und ich, wir bewahren unser Herz. Deshalb sagt Gott, bewahre dein Herz mehr als alles, was zu bewahren geht. Ich weiß nicht, ob du es verstehst. Konnte ich das irgendwie? Wir haben eine neue Heimat. Das ist nicht was Religiöses. Das ist ein Ist-Zustand. Das ist ein Ist-Zustand. Wir haben eine neue Heimat. Wir leben schon jetzt im Königreich. Ich lebe schon jetzt im Königreich Gottes. Mit aller Versorgung, mit allem, was wir brauchen, steht uns zu. Früher, deine Sorgen musstest du alleine klarkommen. Und was macht der Herr Jesus? Du, ich kümmere dich um meine Sorgen, gib sie mir. Da, überleg doch mal, in allem bist du versorgt. Ist das nicht grandios? In allem, sagt der Herr, Mein Joch ist nicht schwer. Und er sagt, alle, die euch abmüht, die euch quält, komm doch zu mir, ich gebe dir Ruhe, ich gebe dir Frieden. Also das haben wir vorher nicht, dieses Angebot hatten wir vorher nicht. Es gab auch keinen, der uns das geben konnte aus unserem alten Lebensumfeld und Lebensstil. Aber jetzt sind wir bei Jesus. Wir haben die Gemeinde, die sich um uns kümmert. Und wir haben den Himmel, der sich um uns kümmert. Wir sind richtig gut versorgt. Amen. Richtig gut versorgt. Bleibe da drin.
Oh, preisen wir den Herrn.
Oh, Heiliger Geist, du musst hier uns wirklich alle richtig erwischen. Erwische uns.
Erwische uns, Heiliger Geist, erwische uns. Komm, berühre uns neu. Wir wollen, dass du bestimmst, in Jesu Namen. Danke.